Nahrungs- und Suchtmittel aus spiritueller Sicht. In einer spirituell erweiterten Sicht erkennen wir, dass alles belebt ist und dass jedem Stoff eine geistige Struktur, ein Wesen innewohnt. Und immer wenn wir etwas konsumieren, dann geht unser Geist eine Verschmelzung mit dem Wesen ein, der diesen lebendigen Stoff bewohnt. Jeder Apfel und alle Nahrungsmittel haben ein Bewusstsein und dieses Bewusstsein trägt den energetischen Blueprint für das Wachstum des Apfels. Wachstum in jeder Art zündet erst dann, wenn ein geistiges Wesen mit einem bestimmten Blueprint in die erste Keimlingszelle der Apfelblüte inkarniert. Das heißt, in allem, was wir sehen oder zu uns nehmen, hat bereits eine geistige Struktur inkarniert, um diese überhaupt hervorzubringen. Allerdings haben alle künstlich technisch hergestellten oder herangezüchteten Produkte nur wenig eigenes Bewusstsein. Je natürlicher etwas gewachsen ist, desto höher schwingt, ist das darin lebende Bewusstsein und desto mehr Energie kann uns dieser Stoff geben. Spirituell gesehen sind alle natürlich gewachsenen Lebensmittel teilindividuiert, weil sie zum einen energetisch noch stark der Gruppenseele, der Uridee beispielsweise eines Apfels anhängen, jedoch im Wachstum selber bereits eine energetische Individuation vornehmen. Wir können dementsprechend entweder mit der Uridee eines Stoffes oder mit dem Bewusstsein dieses bestimmten Stoffes in Kontakt gehen. Unsere Vorfahren wussten noch, wie sie in den geistigen Kontakt zu den Wesen traten, der ein Tier, eine Pflanze oder eine Frucht bewohnt, die sie zu verzehren wünschten. Und bevor sie irgendetwas in sich aufnahmen, das heißt auch in eine geistige Verschmelzung mit dem lebendigen Stoff gingen, fragten sie ihren Körper und dasjenige Bewusstsein, was diese Nahrung oder Substanz bewohnt, ob dies für alle Beteiligten heilsam und dienlich sei. Auch unsere frühere Handwerkskunst wusste noch über das geistig-stoffliche Bindungsverhältnis und darüber, dass bei allem, was sie hervorbrachten, eine Bewusstseinsstruktur durch ihre Hände in das hergestellte Ding inkarniert. Aber wir wollen uns hier in diesem Text verstärkt auf die nahrungs- und herkömmlichen Suchtmittel beschränken. Die große Nahrungsmittelindustrie weiß zum Teil auch um diese geistigen Gesetze, wobei sie dann eigene Wesen heranzüchten, die kollektiv in ihrem vertriebenen Produkt inkarnieren. An dieser Stelle wollen wir exemplarisch auf ein schwarzes, global bekanntes Kaltgetränk eingehen. Diese Marke ist deshalb so bekannt geworden, weil sie mit die ersten waren, die sich für ihr Kaltgetränk bewusst schwarzmagisch eine Wesenheit herangezüchtet haben und diese in jedes Getränk inkarnieren ließen. Dieser Dämon wurde so programmiert, dass er Sucht und Impulsivität förderte, wobei es viele Versuche gab, das geistige Wesen im Stoff immer wieder so umzuprogrammieren, dass sich dadurch die Industrieagenda umsetzen ließ. Andere Industriezweige folgten diesem Beispiel und züchteten sich ein Bewusstsein heran, das sie in das Produkt inkarnieren ließen, was sie verkauften. Heute haben nahezu alle großen Konzerne ihre eigenen Dämonen und es wird nach wie vor sowohl magisch-rituell als auch technisch an der astral-energetischen Einflussnahme gearbeitet. Besonders auffällig ist dies auch in der Zigarettenindustrie. Einem großen Stil auf der Erde aufgezogener Missbrauch von Vertragsbedingungen mit Wesen wird über Tabak in Umlauf gebracht. Die Art und Weise, wie die Indianervölker ursprünglich Tabak verwendeten, war so, dass sie über den Tabak bewusst in eine Verbindung mit dem im Tabak inkarnierten Wesen treten konnten. Der Tabak war eine Hilfestellung, doch niemals war dieser notwendig, da die telepathische Verbindung mit eben jenen Wesen im Tabak auch direkt, ohne Zuhilfenahme der Stofflichkeit, gegeben war. Es wurde stets vor dem Konsum ein telepathischer Kontakt zu dem Wesen in der Substanz hergestellt um es zu fragen, ob es dienlich sei, die jeweilige Substanz zu konsumieren. Auch wurde vorab mit dem Wesen das zeremonielle Setting und die Dosis des Konsums abgesprochen, damit es seine Wirkung entsprechend entfalten konnte. Durch diese Art des Konsums entstand keine Abhängigkeit und damit auch keine Sucht, weil die Bewusstseinserfahrung, welche durch den Konsum intensiviert wurde, bereits vor dem Konsum zugänglich war, nämlich die Kontaktaufnahme mit einem Spirit über den Tabak. Jede Tabakmarke hat den ursprünglichen Geist, das ursprüngliche Bewusstsein im Tabak, entweder ausgetrieben oder diesen so lange gefoltert, bis er eine Kooperation mit der jeweiligen Marke einging. Ursprünglich wohnte im Tabak ein mächtiges Naturwesen, und unsere Vorfahren wussten auch noch, wie sie damit in Kontakt traten. Doch heutzutage wohnt in jeder Tabaksorte lediglich ein hin zur Aggressivität und Destruktivität aufgestachelter Dämon, mit dem jeder Konsument in eine Art Vertrag rutscht. Besonders dann, wenn ein Raucher eine Lieblingsmarke hat und nicht auf die Idee kommt, eine andere Marke zu rauchen, ist er bereits in einem Abhängigkeitsvertrag mit dem von der Tabakfirma programmierten Dämon geraten. Dieser Dämon stellt dann dem Raucher die Empfindung zur Verfügung, die die Marke verspricht, zum Beispiel das Gefühl von Stärke, Macht, Unabhängigkeit oder Freiheit etc., wobei sich der Raucher dann dem Dämon gegenüber verpflichtet, einen Teil seiner eigenen Energie ihm abzugeben. Je größer eine Marke wird, desto mächtiger ist entsprechend sein Dämon, weil er von allen Vertragspersonen Energie hinzubekommt. Doch letztlich ist der Vertrag aber sowohl für den Konsumenten als auch für den eingespannten astralen Dämon ein Knebelvertrag. Denn eigentlich entspricht das Verhalten des Wesens in einer Tabakmarke nicht seinem natürlichen Sein. Wie gesagt, findet der Missbrauch bereits dort statt, wo ein astral herangezüchtetes Wesen in eine Kollektivinkarnation in einen Stoff gezwungen wird, wo eigentlich bereits ein Naturwesen lebt. Uns wird erzählt, dass Sucht aufgrund der materiellen Inhaltsstoffe innerhalb eines Produktes zustande kommt. Allerdings ist Sucht alleine der geistig und meist unbewusst geschlossene Vertrag mit einem in eine Materie inkarnierten geistigen Wesen. Natürlich schlägt sich dieser Vertrag nach einer Zeit auf der physischen Ebene nieder, und man kann Sucht biologisch feststellen. Allerdings ist dies nur die Auswirkung eines intensivierten Vertrages zu einem Wesen bzw. einem Zustand, der häufig eingenommen wird. Und dadurch, dass ein Suchtvertrag zu einer Substanz auf energetischer Ebene geschlossen wird, kann dieser auch nur auf dieser Ebene wieder aufgelöst werden. Wer sich aus seiner Sucht befreien möchte, der muss versuchen, bewusst Kontakt zu dem Wesen herzustellen, was den Suchtstoff bewohnt. Dies gibt Einblicke in die Vertragsbedingungen und die Motive, unter dem der Vertrag einst geschlossen wurde. Wenn zum Beispiel ein Vertrag mit einem Tabakdämon aufgrund eines Freiheitsbedürfnisses geschlossen wurde, kann sich diejenige Person fragen, auf welchem Wege sie noch das Gefühl von Freiheit bekommt. Mit jedem Wesen, selbst mit den künstlichen Programmen, die für bestimmte Drogen geschrieben wurden, kann man sprechen, und erst über diese bewusste Kommunikation kann ein Vertrag, wenn gewünscht, aufgelöst werden. Grundsätzlich sind alle Wesen in natürlichen Stoffen und Lebensmitteln dem Menschen eher gut gesonnen. Da ein Mensch in seiner natürlichen Einbindung jedoch nicht kontrollierbar ist, wurde eine Wissenschaft ins Leben gerufen, die äußerlich vorgibt, materiell-chemisch zu forschen, jedoch eigentlich hintergründig nur damit beschäftigt ist, ein künstliches Bewusstseinsprogramm zu schreiben und dieses in materielle Stoffe zu programmieren. Die Pharmazie und vor allem die Psychopharmakologie arbeitet seit der ersten Stunde ebenentranszendent und versucht, entweder ein Bewusstseinsprogramm zu schreiben oder die bereits im Stoff vorhandenen Wesen umzuprogrammieren. Zu Beginn dieser Wissenschaftsdisziplin wurde hauptsächlich versucht, die Wesen in bereits natürlich vorhandenen Stoffen so umzuprogrammieren, um den Stoff bei Einnahme eine bestimmte Wirkung entfalten zu lassen. Heutzutage werden fast nur noch rein künstliche Programme geschrieben und herangezüchtet und entsprechend in eine materielle Molekularstruktur umgewandelt. In einem gewissen Sinne steckt in jeder Pille eine bewusst programmierte künstliche Intelligenz, mit dem das Bewusstsein des Menschen, der diese einnimmt, in Verbindung tritt. Und je mehr ein Mensch in Verträge mit künstlichen Wesensprogrammen rutscht, desto mehr verliert er dadurch seine eigene Menschlichkeit. Viel könnte ich an dieser Stelle zu dem Thema der Herstellung künstlicher Bewusstseinsprogramme sagen. Allerdings ist letztlich nur wichtig, dass der Mensch, der zu den herkömmlich hergestellten pharmakologischen Mitteln greift, ein Bewusstsein über die Art des in ihm wirkenden Programmes hat, damit er dann selbst geistig-biologisch die Wirkweise dessen wieder übernehmen kann. Leider sind viele Bewusstseinsprogramme in der Pharmakologie so geschrieben, dass sich das gesamte biologische System so umstellt, dass alleine das künstliche Programm die gewünschte Wirkung erzielt. Wie gesagt, lässt sich eine Abhängigkeit nur über eine Kommunikation mit dem Wesen zu dem Stoff, zu dem man abhängig ist, auflösen, was die Auflösung von Suchtverträgen zu künstlichen Stoffen noch einmal erschwert, weil sich die Kommunikation zu künstlichen Programmen deutlich schwieriger gestaltet als zu natürlichen Wesen. Wesen in synthetischen Stoffen agieren meist herzlos und stumpf ihre eigene Programmierung aus, wohingegen es bei natürlichen Stoffen um ein synergetisches Geben und Nehmen geht. Allerdings gibt es auch sehr unterschiedliche Charaktere in natürlichen Stoffen. Alkohol zum Beispiel ist prinzipiell, wenn er nicht künstlich hergestellt wird, mit einem eigenen Spirit belebt, der öffnend und verstärkend für vielerlei Programme wirkt, weshalb viele Arzneimittel auf Alkoholbasis sind. Der Genussalkohol, der Spirit einer Spirituose, ist ein meist künstlich geschriebenes Programm, der auf provokante Weise das Aurafeld so öffnet, dass es auf den Alkoholgeist resonierende Wesenheiten Einlass finden. Gerade Alkohol öffnet Fremdbesetzungen Tür und Tor. Grundsätzlich muss uns bewusst sein, dass nicht nur Alkohol, sondern auch alle Nahrungsmittel psychoaktiv wirken. Und dass eine ständige subliminale, das heißt unter der Wahrnehmungsschwelle ablaufende Kommunikation zwischen unserem Körperbewusstsein und dem Bewusstsein des Stoffes, was wir in uns aufnehmen, stattfindet. Würde kein Bewusstsein in einem Nahrungsmittel sein, dann wäre es bereits in einem verfaulenden Zersetzungsprozess und nicht mehr genießbar. Mit jedem Apfel und jedem Stück Brot nehmen wir die gesamte Bewusstseinsstruktur mit all den Informationen des Wesens auf, das sich dafür entschieden hat, in diesem Bewusstseinsträger, in diesem Fall dem Nahrungsmittel, zu inkarnieren. Wie anders wäre doch unser Ess- und Konsumverhalten, wenn wir voll bewusst mit allem in Kommunikation treten, was wir zu uns nehmen, und wie präzise wäre dann unsere Ernährung darauf abgestimmt, was unser Körper gerade braucht. Mit steigendem Körperbewusstsein steigt auch die Sensitivität gegenüber allem, was dem Körper zugeführt wird. Leider wurden unsere Nahrungsmittel so mit synthetischen Programmen versetzt, dass das eigene Körperbewusstsein nahezu völlig abstumpft. Nahezu alles, was wir essen, ist durch künstliche, besonders schnell wachsende Programme entstanden. Vor circa 200 Jahren sahen fast alle Obst- und Gemüsesorten noch ganz anders aus, wobei deren Ursprungsgenetik nahezu verloren gegangen ist. Weizen in seiner Ursprungsgenetik hatte beispielsweise eine stark heilende Wirkung auf den menschlichen Organismus, wobei es Weizen in seiner Ursprungsgenetik heutzutage kaum noch gibt. In dem Urweizen war ein starkes Wesen inkarniert, das ein Band zwischen der Erde und der Sonne aufrechterhielt, und jeder Mensch, der ihn aß, konnte diese Verbindung spüren. Mit dem Beginn der Industrialisierung und der Massenproduktion wurde das Urwesen im Weizen aus seinem Lebensraum getrieben und ein anderes Kollektivwesen eingesetzt. Und dadurch, dass energetisch-magisch ein anderes Bewusstseinswesen in den Weizen gebracht wurde, veränderte sich nach einigen Generationen entsprechend die Weizengene. Heutzutage spricht man ganz offen über genmanipulierte Nahrung und glaubt, dass dort eine materielle Modifikation des Nahrungsmittels stattgefunden hat. Jedoch ist die Genmanipulation lediglich die physische Rückkopplung für ein künstlich geschriebenes Programm auf der energetischen Ebene. Allerdings muss man dazu sagen, dass auch die nicht genmanipulierte Nahrung kaum noch etwas ihrer Urgenetik hat und direkt oder indirekt das Bewusstseinswesen in der Nahrung umgeschrieben wurde. Nahezu alles, was noch in der Urgenetik ist, hat eine heilende Wirkung auf den menschlichen Organismus, wenn der Organismus selbst durch die eingenommenen Substanzen nicht bereits umprogrammiert wurde. Alles Geistige steht in Wechselwirkung zueinander, und wenn ein Mensch beispielsweise viel künstlichen Zucker zu sich nimmt, dann tauscht sich der Körper ständig mit dem Wesensprogramm des Zuckers aus, und die eigene Biologie stellt sich auf die künstliche Programmierung ein. Indirekt werden also durch genmanipulierte Nahrung die Gene der Menschen beeinflusst, die diese Nahrung zu sich nehmen. Und solange Konsum, welcher Art auch immer, unbewusst stattfindet, kann in diese Wechselwirkung nicht eingegriffen werden. Gehen wir jedoch in einen bewussten Kontakt mit dem programmierten Wesen des Zuckers, können wir unerwünschte Wechselwirkung mit unserer Genetik unterbinden. Eine weitere Schwierigkeit heutzutage besteht darin, dass alle verarbeiteten Lebensmittel im Schnitt um die 20 verschiedenen Inhaltsstoffe aufweisen, was den bewussten Kontakt zu den Wesensprogrammen in den Substanzen nahezu unmöglich werden lässt. Wer sich vor unverarbeiteter Trennkost ernährt, dem wird es schon wesentlich leichter fallen, in bewusste Kommunikation mit dem Wesen in seiner Nahrung zu treten. In einer gewissen Weise programmieren wir, wenn wir selber kochen, die Mahlzeit, die wir vorbereiten, mit den Gedanken und Gefühlen, die wir während der Zubereitung haben. Und wir werden merken, dass das, was in Liebe gekocht ist, viel nährender ist als alles andere Essen. Denn letztlich nährt uns der geistige Kontakt zu dem Wesen, was in einem Nahrungsmittel lebt, weshalb man manchmal bereits satt sein kann, wenn man nur einmal daran riecht. Bei der Frage nach der richtigen Ernährung ist das eigene Körperbewusstsein das A und O. Leider ist unser Körperbewusstsein bereits von all der Nahrung, die wir bereits zu uns genommen haben, so umprogrammiert, dass wir lediglich künstlichen Suggestionen folgen. Doch je mehr wir uns aus den Suchtverträgen von Stoffen und Nahrungsmitteln lösen, können wir wieder lernen, unseren Körper in seiner Urgenetik jenseits künstlicher Programme wieder wahrzunehmen. Und nehmen wir uns selbst erst einmal wieder wahr, dann können wir auch gänzlich unverfälscht feststellen, was uns und unserem Körper gerade im Einzelnen gut tut.